Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, möchte ich euch ganz kurz dabei helfen, wie ihr erfolgreich und besser euren nächsten Top-Deal findet. Wie könnt ihr das machen? Indem ihr ein Tool benutzt, und zwar das Tool Immometrica. Das ist einer unserer Partner und das ist ein sogenannter Meta-Crawler, wenn man so will. Also ein Tool, das setzt sich über die ganzen Portale, in denen Immobilien typischerweise inseriert werden, sucht alle Annoncen raus und stellt sie euch zentral zur Verfügung. Das hat natürlich einige Vorteile. Ihr müsst zum einen nicht die ganzen Portale einzeln absuchen, aber vor allem auch bekommt ihr die Daten in einer Art und Weise aufbereitet, dass ihr sie sehr leicht filtern und sortieren könnt. Ihr könnt also zum Beispiel nach Quadratmeter Kaufpreisen oder nach möglichen Renditen direkt sortieren und filtern. Und das geht eigentlich in den einzelnen Portalen nicht wirklich gut und nicht wirklich übersichtlich und das geht dann da eben sehr gut. Das Ganze hat auch kein Zeitverlust. Ihr seid also genauso schnell wie alle anderen, die auch die Portale benutzen. Und es gibt echt ein paar Killer-Features, die besonders viel Freude machen. Zum Beispiel, und das ist gerade in der aktuellen Marktphase natürlich besonders wertvoll, gibt es einen Preistrend, den Immometrica für euch ermittelt und euch anzeigt. Immometrica weiß, wann eine Immobilie im Preis reduziert wurde. Also oft verliert man ja mal den Überblick. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr seht eine neue Ergebnisliste in Immometrica und ihr könnt dann auf eine einzelne Anzeige klicken und erkennt, dass der Verkäufer oder der Makler den Preis zum Beispiel in den letzten 3 Monaten schon 2-mal gesenkt hat, dann wisst ihr, dass da sehr wahrscheinlich eine Menge Verhandlungspotenzial besteht. Ja, Basti, einer unserer Coaches, nutzt das Tool zum Beispiel genau so und guckt sich mal an, aha, da ist eine Immobilie eher so ein Ladenhüter, war schon länger auf den Portalen, wurde schon ein paar Mal reduziert. Da rufe ich jetzt mal an und versuche mal noch weiter runter zu verhandeln. Also ihr könnt, glaube ich, eine ganze Menge Geld sparen und sehr viel bessere Deals finden, wenn ihr das zentral tut in dem Tool Immometrica. Und die URL ist immometrica.de, also Immo und Metrica, Metrica dann mit C.de. Ganz viel Erfolg und viel Spaß mit eurem nächsten Immobiliendeal.
Ich hatte damals gar keine Ahnung und für mich war es trotzdem ein sehr wertvoller Kauf, ja, über die Jahre jetzt hinweg. Ich habe sicherlich zu teuer eingekauft, ja, wenn man mich mit jemandem verglichen hätte, der irgendwie 50 Besichtigungen macht, den Markt screenen kann, eine Objektbewertung durchführen kann und so weiter. Aber das konnte ich ja alles nicht. Von daher war das für mich erstmal sehr wertvoll, diese Wohnung zu kaufen und das alles mal mitzumachen. Ja, mal mitzumachen, ich weiß gar nicht, 150.000 Euro Schulden aufzunehmen. Auch das Mindset musste ich ja erstmal lernen, ne? Wie 150.000, so viel, ja. Und ich sag immer, diese erste Wohnung war für mich tatsächlich Gold wert, weil sie wie eine Monopoly-Karte war, ja. Also da stand irgendwie drauf, du zahlst im Monat X und du erhältst im Monat Y. Und die war auch schon vermietet. Dieses Objekt war halt einmal durchrenoviert. Das war ein fertiges Produkt sozusagen. Und ich habe bis heute, was haben wir heute, 2025, ich habe bis heute nicht einen Mieterwechsel gehabt. Ich war bis heute auf keiner Eigentümerversammlung, weil diese Vertriebsimmobiliengesellschaft hat mich dann dort immer vertreten. Also ich habe da nie etwas mit zu tun gehabt. Und deswegen eine sehr, sehr wertvolle Erkenntnis oder Erfahrung für mich.
Das heißt, kurz danach, die Immobilie jetzt hat an Wert zugewonnen und du bist happy, dass du sie gekauft hast.
Die hat inzwischen, ja, das war hier in bei Berlin und naja, die letzten 10 Jahre, ne, knapp, ist ja alles sehr, sehr gut gelaufen hier im Berliner Umland.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Er ist Spiegel-Bestseller-Autor für eins der erfolgreichsten Bücher zum Thema Verkaufen. Er hat die, ich glaube, größte, für mich zumindest beste Community für Persönlichkeitsentwicklung in Deutschland erschaffen in den letzten Jahren. Ich mag ihn sehr gern und er ist auch noch Immobilieninvestor, war vorher mal Vertriebler, macht auch viel mit Aktien, beschäftigt sich viel mit Vermögensaufbau in Summe. Und deshalb müssen wir unbedingt sprechen. Maurice, hallo.
Servus, Marco.
Ja, also der Podcast wird ein bisschen anders vielleicht, als das ist keine typische Immocation-Podcast-Geschichte im Sinne von, wir gehen relativ strukturiert deine Immobilienreise durch. Wir werden die logischerweise auch durchgehen, aber ich habe es gerade schon gesagt, du ja, beschäftigst dich viel mit Persönlichkeitsentwicklung. Wir werden deswegen auch darüber reden und auch über Vermögensaufbau in Summe, weil du viel mit Aktien machst. Und glaube, das finde ich sehr erfrischend. Stefan und ich sind auch ja immer mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung dabei. Wir machen das ja bei uns im Podcast, wo wir den Spaziergang aufnehmen, auch immer. Und ich weiß, ihr, liebe Zuhörer, findet das relativ interessant, stellt zumindest immer viele Fragen dazu. Jetzt haben wir quasi mal einen Profi hier am Mikrofon, der auch am Mikrofon tatsächlich ein Profi, du hast über 300 Podcast-Interviews selber schon geführt, oder?
Ja, tatsächlich schon.
Zum Thema Erfolg, also du dekonstruierst auch den Erfolg von erfolgreichen Menschen. Ich glaube, da können wir auch viel von dir lernen. Insofern, wir starten einfach rein und gucken mal, wo uns das hinführt. Maurice, wann bist du heute Morgen aufgestanden?
Ja, ich bin ja weg von 5 a.m. Club, Miracle Morning hin zu mein großes Ziel war immer, keinen Wecker im Leben mehr zu stellen. Das ist bei mir aber nicht gleichbedeutend, wie vielleicht viele denken würden mit der pennt jetzt immer bis 11 Uhr, sondern ich stehe einfach auf, wenn es mir mein Körper sagt, und das ist tendenziell immer noch früh. Also heute bin ich um 6 Uhr aufgestanden, um deine Frage zu beantworten.
Ja.
Am Ende, ich habe ja jahrelang das gemacht, was der Autor von Miracle Morning sagt, nämlich die erste Stunde des Tages ist für niemanden anders außer dir selbst. Das fand ich immer cool, so lange, bis ich ein Kind bekommen habe. Ja. Dann war dieses Modell auf einmal nicht mehr so einfach umsetzbar. Und ich glaube, das führt dann immer entweder dazu, dass du sagst, ach, alles scheiße, ich höre auf, an mir morgens zu arbeiten oder überhaupt an mir zu arbeiten. Und lass es ganz sein, oder du findest eben eine Lösung. Und bei mir, ich habe so ein bisschen den Druck rausgenommen und sage, viel wichtiger als der Tageszeitpunkt für eine Routine, ja, ist doch, dass du es überhaupt bei den ganzen Herausforderungen des Lebens überhaupt auf die Kette bekommst, dir ganz bewusst mal einmal am Tag Zeit für dich zu nehmen. Und ob das jetzt morgens, mittags oder abends ist, ist doch erstmal egal, kriegst doch überhaupt erstmal hin. Das wäre doch schon ein riesiger Erfolg.
Freue mich, dass du es ansprichst. Meine Morgenroutine ist auch mit der Geburt meiner Tochter rausgefahren musste deutlich umgebaut werden. Das heißt, wie sieht das jetzt aus? Also du nimmst dir eine Stunde jeden Tag für dich, und was machst du da und wann ist die?
Das ist das inzwischen, ich nenne das sozusagen im Schnitt eine Stunde. Ja, ja. Das ist teilweise auch mal viel, viel mehr. Wenn ich mehr Zeit habe, investiere ich viel, viel mehr Zeit in mich. Dann gehe ich schon mal eine Stunde zum Sport. Ja, dann ist die Zeit schon vorbei. Was ich für Routinedisziplin habe, was ich für sehr wichtig halte, ist einmal, ich nenne es auch gar nicht mehr Sport, sondern bewusst körperliche Betätigung. Also täglich eine Sache bewusst für meinen Körper zu machen. Warum drücke ich mich so lax aus, sage ich mal, so weich aus in dieser Vokabel schon? Naja, mir ist es sehr wichtig im Leben, dass ich alles das, was ich sage, auch mache. Viele fragen mich, woher kommt dein Selbstvertrauen? Selbstvertrauen kommt aus meiner Sicht daher, dass ich mir selbst vertrauen kann. Und ich merke, dass viele Leute irgendwas sich vornehmen und dann lacht sie ihr Unterbewusstsein schon förmlich aus, ja. Und das will ich nicht. Deswegen sage ich, körperliche Betätigung ist eine Disziplin, die ich täglich mache, eine bewusste Handlung. Das kann eine Stunde Fitnessstudio sein, genauso wie mal 50 Liegestütze, genauso wie ein Spaziergang. Dann, was ich täglich mache, ist, ich nenne es auch nicht mehr Meditation, weil der Begriff klingt so riesig, ja, der klingt auch so, als wenn ich da schwebend unter der Decke sein müsste. Ich würde sagen, täglich mal in die Ruhe zu gehen, ja, in die Stille zu gehen, halte ich für eine enorm wichtige Routine, weil wir leben in der lautesten Welt gefühlt in der Geschichte der Menschheit, ja. Wir werden, weiß ich, wie viel Werbeanzeigen am Tag ausgesetzt, Social Media. Wir sind gefühlt alle süchtig nach diesen Geräten, ja. Und da mal die Übung zu machen, einfach mal in die Stille zu gehen. Und das kann bei mir auch sein, 2 Minuten, 5 Minuten, 30 Minuten, ja. Also ich lasse mir eine hohe Spanne in all diesen Tätigkeiten. Dann habe ich Affirmation, da mache ich nur noch eine einzige Affirmation. Warum? Weil ich so stark ins Fühlen reinkomme. Und diese Affirmation lautet, ich bin in jeder Zelle meines Körpers gesund. Wenn ich diesen Satz sage, dann empfinde ich extreme Dankbarkeit. Ich kriege jetzt schon fast eine Gänsehaut, weil ich so ein Stück weit Angst habe vor dem Zustand, mal eine schwere Krankheit diagnostiziert zu bekommen, weil das sich gefühlt außerhalb meiner Kontrolle bewegt, und ich hasse es, Kontrollverlust zu haben, ja. Dann Ziele visualisieren ist etwas, was ich seit vielen Jahren mache. Inzwischen tatsächlich ist mein Vision Board fast komplett eingetroffen. Das hängt hier auch direkt neben mir sozusagen für diejenigen, die das sehen, ja. Und warum habe ich das trotzdem immer noch so? Weil es inzwischen wie so Referenzerlebnisse, Referenzerfahrungen für mich sind, dass alles in meinem Leben möglich ist. Und wenn man sich das sagt, alles ist möglich und man hat über die Jahre eben auch die Beweise dafür gesammelt, dann entwickelt man daraus eine enorme Stärke und deswegen hängen die da immer noch so. Aber im Grunde müsste ich da auch mal neue Dinge ranheften. Dann Dankbarkeit ist etwas, was ich sehr stark mich zwinge, in Anführungszeichen, oder wo ich sehr diszipliniert drin bin, täglich mal in die Dankbarkeit zu gehen und mir mal zum Beispiel 5 Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin. Warum mache ich das? Ich glaube, wir leben in einer Welt, wo uns ständig irgendwas gezeigt wird, was wir nicht haben, wie glücklich andere Menschen sind, die irgendwie viel mehr haben als wir. Die Werbung spielt immer mit dem Gedanken, mach das und du bist glücklich. Und mal aufzuschreiben, wofür man dankbar ist jeden Tag, hat mein Gehirn refokussiert. Mein Gehirn konzentriert sich jetzt viel mehr auf das, was ich habe. Dann ist Kälte eine Routine von mir. Das mache ich nicht täglich, aber inzwischen habe ich ein Eisfass, also wo ich reingehe, weil ich das so ein, vor allen Dingen so ein mentales Training finde. Und ja, das sind so im Kern meine Routinen.
Ich, also alle Themen resonieren bei mir. Kälte habe ich noch nicht wirklich auch so nur ein paar Mal ausprobiert, aber nicht wirklich gemacht. Alle anderen Themen habe ich, würde ich sagen, über Jahre gemacht auch. Dankbarkeit, auch meditiert, fand ich super. Also wirklich resoniert sehr bei mir, wenn du sagst, einfach zur Ruhe kommen, darum geht's am Ende. Also gefühlt, ich habe, glaube ich, einmal hatte ich den State für ein paar Sekunden, wo ich das Gefühl, ich denke jetzt gerade an nichts. Das war unglaublich. Da gibt's, glaube ich, Leute, die da Stunden drin verbringen können. Ich hatte mal irgendwann ein paar Sekunden, aber es ging einfach nur, ich habe mich hingesetzt, 10 Minuten und es war still. Das war unglaublich wertvoll. Viele der anderen Dinge habe ich, wie gesagt, auch schon intensiv gemacht, auch Journaling, wo ich Dankbarkeit reingeschrieben. Ich will es einmal noch konkret, und ich habe immer, weil du es auch gesagt hast mit dem Thema Kind, ne? Viele auch bei uns in der Community, wenn wir dann über Persönlichkeitsentwicklung sprechen und Stefan und ich und so machen wir das, und das hört sich immer so, und du hast gerade auch schon sehr offen gehalten, ja, es hört sich immer so perfekt an. Also man denkt bestimmt, also der Maurice, der hat eine Community, die heißt die wichtigste Stunde, das ist seine Community, die hat er ins Leben gerufen, der macht das bestimmt perfekt, der macht bestimmt jeden Tag mindestens exakt die Stunde, davon sind 10 Minuten, keine Ahnung, meditieren, 10 Minuten das, dann das, dann das, dann das. Was passiert wirklich in der Praxis? Wie bringst du das unter? Das auch nicht, man kennt das ja so, okay, jetzt meditieren, geil, habe ich für mich entdeckt, mache ich ein paar Wochen und dann fällt das wieder vom Wagen. Was ist bei dir Real Talk-mäßig quasi wirklich im Alltag?
Also erstmal finde ich das gut, dass ich sozusagen auch der Vorsteher jetzt bin, weil ich den höchsten Druck habe. Wir haben auch bei die wichtigste Stunde so ein Rechenschaftsmodell, da musst du quasi jeden Tag auch nachweisen in Form eines Fotos, dass du was gemacht hast. Und ich habe über die Jahre gemerkt, diesen Druck in Anführungszeichen, da gibt es im Grunde nur 2 Reaktionen. Entweder das pusht die Leute, ja, das hält die Leute drin, so wie mich, ja. Mich hat das drin gehalten und andere hat das frustriert. Das war ihnen zu viel Druck, ja. Und ich finde immer schön den Satz, ja, unter Druck entstehen 2 Dinge, entweder Diamanten oder Scheiße, ja. Und das habe ich eben hier an der Stelle auch festgestellt. Ich habe über die Jahre, ich mache das jetzt seit mehr als 4 Jahren jeden Tag, aber nicht in Perfektion, ja. Ich sag gerne, Consistency is key, ja, aber nicht Perfektion. Perfektion ist der brutalste Killer überhaupt. Und mein Anspruch ist erstmal, am liebsten würde ich das alles morgens machen, bewusst konjunktiv, ja, weil es hat einfach nicht mehr geklappt mit Kind. Heute sah es so aus, ich bin um 6 Uhr aufgestanden, dann, ich weiß immer, Aaron, mein Sohn, der steht irgendwo auf, so zwischen 6:30 und 7 Uhr. Ich wusste, mit dir steht der Podcast hier relativ früh an. Ich mache normalerweise keine Termine vor 11 Uhr, ja, aber heute hatte ich eben einen. Und dann bin ich schnell joggen gegangen und habe danach noch gelesen. Das habe ich im Übrigen gerade vergessen in meiner Aufzählung, weil es schon so in mir drin ist, dass das viele lesen, ja. Und jetzt habe ich über den Tag verteilt, das ist mein zweiter Anspruch, das Ziel, diese anderen Tätigkeiten zu machen. Wenn ich das nicht schaffe, dann geißel ich mich jetzt nicht unendlich, sondern sag halt, gut, dann hast du heute mal nur 3 oder 4 dieser Tätigkeiten geschafft. Okay, ja, ist immer noch mehr als die meisten machen. Dann gibst du halt morgen wieder Gas. Vielleicht sind morgen die Voraussetzungen bessere, und dann machst du morgen wieder mehr. Also meine Mindestversion ist einfach nur eine einzige Sache zu machen, und das kann auch mal nur 2 Minuten sein, dass ich mir meine angesprochene Affirmation nehme, wenn wir mit Freunden auf Reisen sind. Da ist super viel den Tag geplant. Ja, da sage ich nicht, nee, ich komme jetzt nicht mit, ja, weil ich muss die wichtigste Stunde hier machen, sondern sag eben, oder geh mal kurz auf Toilette, ja, und konzentriere mich auf diese Sache oder visualisiere mal Ziele. Aber was für mich wichtig ist, nie ganz zu skippen, weil wenn du einmal sagst, ach, heute nicht, dann wäre das ja langfristig gesehen total egal, wenn es bei diesem einen Tag bleiben würde. So sind wir Menschen aber in der Regel nicht. Wenn wir uns einmal etwas erlauben, dann machen wir es immer wieder. Das heißt, wenn du sagst, heute nicht, dann ist schnell 2-mal heute nicht, 3-mal heute nicht. Und so eine Routine, die dauert, sich aufzubauen, bis sie ins Mark übergeht, aber die geht sozusagen zack wieder weg. Also mach das mal 3-4 Tage am Stück nicht, dann bist du raus aus dem Ding.
Finde ich toll, wie flexibel das dann ist, weil das ist viel praxisnäher, wie wenn ich diese 6, 7, 8 Themen, die du gerade aufgezählt hast, quasi sage, ich muss die jeden Tag machen. Ich habe jetzt also verstanden, du sagst, einmal am Tag, es ist Check, wenn ich eines dieser Sachen gemacht habe, wenn es also einmal am Tag um mich ging, dann habe ich schon mal einen Check und kann sagen, an dem Tag ist es geschafft. Und das machst du aber wirklich jeden Tag. Also wenn wir die letzten 365 Tage angucken, dann hast du das, weiß ich nicht, 360 Tage lang gemacht oder so.
Ich habe das jeden Tag gemacht. Ne? Nee, also diese eine Sache Minimum. Ich muss dazu sagen, du bestimmst natürlich auch deine Ergebnisse. Du erzielst natürlich andere Ergebnisse, wie in allen Themen. Ne? Wenn du nur ganz ein bisschen Gas gibst, dann kommst du auch von der Stelle. Aber wenn ich mit dem Auto 10 Stundenkilometer fahre, ja, dann bin ich nicht so schnell am Ziel, wie wenn ich eben Vollgas gebe, ne? Und das Bild habe ich natürlich auch im Kopf. Das heißt, wenn ich heute nur eine Sache gemacht habe, da ist jetzt nicht so, dass ich jetzt vollends zufrieden bin mit mir und mir auf die Schulter klopfe, sondern ich habe schon einen anderen Anspruch. Nur wichtig ist halt auch nicht, sich zu stark zu geißeln, dass das alles so unter Stress ausartet, weil diese Routine, die ich machen möchte, die mache ich ja für mich, die mache ich ja nicht für die wichtigste Stunde oder für Social Media, für andere, sondern im Kern geht es ja darum, dass es mir gut tut. Und wenn mir das nicht gut tut, zu sehr Druck da aufzubauen, na, dann mach halt weniger Druck. So denke ich halt darüber.
Ja. Also ich habe noch 1, 2 Folgen. Wir kommen gleich zu Vermögensaufbau und Immobilien, aber das ist einfach zu spannend. ich muss noch ein bisschen nachfragen, weil, also nochmal, du hast einen Vertriebsjob gehabt. Da warst du, glaube ich, ungefähr gute 5 Jahre, oder? Wir kommen auch gleich, wie gesagt, zum Thema Vermögen. Das haben wir schon verraten. Da hast du also gut 6-stellig verdient. Das war als Angestellter. Das war mit Sicherheit ein zeitintensiver Job. Dann hast du DWS aufgebaut. Du hast ein Buch geschrieben. Du hast einen Podcast, hast über 300 Aufnahmen gemacht. Irgendwie musst du auch gut sein in Zeitmanagement und offensichtlich auch sehr klar im Ziele setzen und fokussieren, haben wir gerade schon ein bisschen gehört. Ich würde es auch da gerne einmal konkreter in der Frage. Interessant. Du hast gesagt, also vor 11 Uhr gibt es keinen Termin. Dein Sohn geht in den Kindergarten oder? Ja. Das heißt, der ist aus dem Haus um 8 wahrscheinlich?
Genau, so 8.15 Uhr bringt ihn meine Frau dann zur Kita, ja.
Okay, vorher hast du nicht gearbeitet und nichts für dich gemacht, sondern Zeit mit der Familie verbracht, oder?
Naja, so je nachdem, wie es klappt, ne? Also wenn ich früher aufstehe, ich stelle mir ja keinen Wecker, okay, aber in der Regel stehe ich früher auf als die beiden, dann investiere ich das schon sozusagen in die wichtigste Stunde, in einer dieser Disziplinen, ob ich jetzt erstmal lese, ob ich ein bisschen meditiere, ob ich Sport mache. Ne? Das hängt so ein bisschen davon ab, wie viel Zeit mir theoretisch noch bleibt. Ne? Wenn ich jetzt um 5 Uhr aufstehe, dann weiß ich schon, okay, da habe ich wahrscheinlich locker eine Stunde, anderthalb, vielleicht sogar 2 für mich. Ja, aber davon hängt es ab.
Okay. Und dann ist euer Sohn im Kindergarten. Du setzt dich wahrscheinlich an den Rechner.
7 bis 8 ist dann erstmal so Vater-Sohn-Zeit, ne? Also wenn er dann wach wird, meine Frau bereitet dann so ein bisschen Dinge vor für die Kita, ne? Macht ihm Frühstück, aber ich verbringe dann sozusagen die Stunde mit ihm, ja. Und dann ist, wenn die beiden losfahren, fahre ich in der Regel zum Sport. Da mache ich erstmal Sport sozusagen von 8:30 bis 9:30 oder sowas.
Gym.
Ja.
Ja. Okay, dann bist du um 10 Uhr geduscht und kannst dann Laptop sitzen.
Genau, bei mir ist ja viel meiner Arbeit tatsächlich Handy, Laptop, ne? Viel Reichweite, Podcast produzieren, Reels aufnehmen, ne? Also das ist ein großer Teil meiner Arbeit, ja.
Ja. Also ich frage für einen Freund, der auch recht viel Content aufnimmt, wie planst du das? Musst du, also mir geht's so, ich muss schon relativ frisch sein. Ich würde jetzt nicht um 19 Uhr am Abend ein Video aufnehmen.
Ja.
Das heißt also, machst du dann auch, wenn du jetzt um 10 da sitzt, ich sag mal, ab 11 Uhr gehen irgendwie Termine vielleicht auch los, je nachdem, wie du dir über den Tag legst, machst du WhatsApp gleich auf, rufst du Leute zurück, die angerufen haben, begibst du dich in Kommunikationsschleifen oder bist du nur für dich erstmal?
Ich muss sagen, da bin ich sehr, sehr schlecht. Also da bin ich kein großes Vorbild, ne, in Bezug auf Fokusarbeit und Zeitinseln schaffen, so wie Markus Befort. Also den kannst du interviewen aus meiner Sicht, ne, zum Thema Struktur und Prozesse. Der ist ja da brutal auf dem Thema. Also großen Respekt, großes Vorbild für mich auch zu sein. In diesen Bereichen, ich bin da nicht jetzt so stark. Bei mir, ich handle viel zu viele Bälle, ich mache viel intuitiv. Wenn du hier meinen Schreibtisch siehst, hier liegen 1000 Blätter, da liegen 1000 Blätter, ja, also das ist nichts, wo ich gut vorbildmäßig vorangehen kann.
Okay, wie würdest du sagen, entscheidest du, was du tust? Also du könntest jetzt 2 Leute zurückrufen, du könntest 5 WhatsApp-Nachrichten beantworten und du könntest dein nächstes Stückchen Content vorbereiten, wo du wahrscheinlich ein bisschen Ruhe eher brauchst. Planst du das über die Woche? Entscheidest du das wirklich komplett intuitiv, wenn du dann am Rechner sitzt, jeden Tag? Oder wie läuft das ab, glaubst du?
Ich glaube tatsächlich, da bin ich sehr stark drin im Thema Priorisieren. Ne? Mhm. Also man kann ja heutzutage tausende Dinge machen und was sind quasi die Dinge, die den größten Hebel jetzt haben? Und ich glaube tatsächlich, dass ich darin sehr, sehr stark bin, das zu erkennen. Jetzt fragst du nach dem Wie. Wie ist das, wie gehe ich da vor? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Da habe ich irgendwie nicht so die klare Strategie. Da habe ich inzwischen sicherlich über die Jahre eine gewisse Erfahrung entwickelt. Was hat einen großen Hebel? Was ist wichtig? Was ist weniger wichtig? Aber ja, ich würde sagen, das ist tatsächlich ein Erfolgsfaktor von mir, ne, dass ich richtig priorisiere in diesen ganzen vielen Aufgaben, die ich habe. Ich habe mehrere Unternehmen und so weiter. Also ich habe schon viel zu tun und ich bin rigoros, was Termine angeht. Ich habe ja die eine Regel jetzt schon verraten, kein Termin vor 11 Uhr. Ich habe aber auch eine zweite Regel, die lautet nicht mehr als 10 Termine die Woche. Also dementsprechend kannst du dir vorstellen, mein Terminkalender ist nicht so voll. Ne? Da sind zwei Termine im Schnitt drin über die Woche hinweg. Warum? Ich war ganz viele Jahre lang Sklave meines Terminkalenders. Ja, ich fand das ein schönes Zitat. Früher war es die Peitsche, mit dem man Sklaven angetrieben hat. Heute sind es die Terminkalender. Mhm. Und so war es tatsächlich auch bei mir, ja. Viele Leute konnten auf meinen Terminkalender zugreifen als Vertriebler. Du hattest den Job angesprochen. Ich war insgesamt, ich glaube, 11 Jahre im Vertrieb. Da hatte ich dann irgendwann Terminierer, die mir Termine gelegt haben. Der CMO, der CEO, der COO. Alle konnten mir einen Termin reinsetzen, ja. Alle konnten über meine Zeit bestimmen. Und das hat mich so geprägt, diese Erfahrung, dass ich da wirklich, ich hasse das. Ich hasse diese regelmäßigen Meetings irgendwie. Wir treffen uns jetzt jeden Montag um 10 und machen Monday-Morning-Meeting, aber keiner weiß so recht, was man heute sagen will. Man hat einfach diesen Termin drin, ja. Sowas mag ich nicht, ja. Ich will, wenn es Termin gibt, dann gibt es eine Agenda, da gibt es ein Ziel und dann können wir das gerne machen. Aber so diese Regeltermine gibt es bei mir fast gar nicht.
Ja, ging mir 100% genauso. Also die größte Freiheit, gefühlt nach dem Angestelltenjob ist das Verfügen über die eigene Zeit wirklich entscheidend, um priorisieren zu können. Ich habe deshalb auch gefragt, ich werde dich gleich fragen noch über was, weil du hast so viele Menschen interviewt, die erfolgreich sind. Warum glaubst du, sind die erfolgreich? Und du hast gerade eine Sache über dich selber gesagt, die ich super spannend finde, die ich auch glaube, dass sie erfolgreiche Menschen meistens sehr, sehr gut können. Sie können eben sehr, sehr gut priorisieren und oft auch sehr intuitiv entscheiden, wo sie wie viel Zeit investieren und das auch relativ konsequent durch. Da muss man auch auf der anderen Seite ein bisschen kaltschnäuzig sein, habe ich das Gefühl. Und Themen, die sehr, sehr dringend sind, die irgendwie drücken, vielleicht Themen, die einfach gut an einen rangetragen werden, trotzdem relativ hart zu ignorieren, aber zu wissen, ich mache jetzt aus Grund XY, konzentriere ich mich genau darauf. Und das zu erkennen, habe ich das Gefühl, ist oft ein großer Erfolgsfaktor. Und ich finde es schön zu hören, dass das mit einem sehr chaotischen Schreibtisch offensichtlich möglich ist. Meiner ist auch nicht super aufgeräumt. Ich fühle mich da auch immer manchmal schlecht, versuche dann wieder aufzuräumen. Also auch To-Do-Listen, ja. Bei Stefan sind die präzise jeden Tag. Und wenn er seinen Laptop zumacht, ist das alles sortiert, wann erfolgt welches To-Do in den nächsten 7 Tagen ganz genau, ne? Aber ich glaube, das kommt drauf an, was man für ein Typ ist. Aber in der Lage zu sein, richtig zu priorisieren, egal ob intuitiv oder geplant, ist, glaube ich, sehr, sehr entscheidend.
Ja, total. Also ich habe, wenn du mich nach meiner größten Herausforderung derzeit fragst, ist sicherlich das mentale Abschalten auch. Ich bin gefühlt immer am Denken. Ne? Da sind 1000 Gedanken. Ich habe auch, seitdem ich Unternehmer bin, es gibt so viele Dinge, die ich cool tun kann. Selbst wenn ich 24/7 arbeiten würde, würde ich das nicht schaffen. Das heißt, ich kann gar nicht alles schaffen, worauf ich Bock hätte, sozusagen, ja. Und manchmal erwische ich mich sogar, wie ich nachts dann so aufwache oder beim Einschlafen bin und dann so einen Moment habe, oh, das wolltest du doch noch oder das ist doch noch ein To-Do gewesen, ja. Und deswegen ganz wichtig für mich und das werde ich jetzt auch angehen müssen, weil es einfach kein befriedigender Zustand ist, dass ich eben auch mit derartigen Listen arbeite, dass ich das sozusagen aus meinem Kopf auf diese Liste packe und dann ist meine Hoffnung, habe ich mehr Ruhe in der Birne.
Ja, ich glaube schon, dass das funktioniert. Du kennst bestimmt Getting Things Done, das Buch. Da gibt's ja die Someday Maybe Liste, auf die man was schieben kann. Es ist herrlich, also Someday Maybe, ich habe von dieser Liste quasi noch nie irgendwas erledigt, aber allein der Vorgang, etwas aufzuschreiben und dahin zu schieben, macht den Kopf frei, weil es liegt ja da. Man könnte ja, wenn man irgendwann dazu kommt, aber kommt man dann eben, ist egal. Es ist Hauptsache mal abgelegt. Ne? Also ja, glaube ich auch. Super spannend, Maurice. Ich könnte 2 Stunden über das Thema mit dir weiterreden. aber lass uns mal zum Thema Geld kommen. Du hast auf Instagram regelmäßig, redest du darüber, du hast den Ferrari bestellt, der sehr, sehr cool aussieht und das steht ja schon irgendwie für Geld. Jetzt, was ist dein, wie ist dein Blick auf Geld erstmal?
Ich finde es so schön in dem Buch, das finde ich das beste Buch zum Thema Money Mindset, So denken Millionäre von Harv Eker. Er sagt, der einzig richtige, rational richtigste oder richtige Glaubenssatz, nicht richtigste, richtige Glaubenssatz ist, Geld ist in allen Bereichen äußerst wichtig, wo du mit Geld viel erreichen kannst und äußerst unwichtig in allen Bereichen, wo du mit Geld nichts erreichen kannst. Ja, in unserer Gesellschaft haben wir total viele Glaubenssätze zum Thema Geld, auch sehr viel Negatives. Ne? Ich glaube, du kennst das, wenn man sich Titanic anschaut. Ich glaube, da gibt es 320 Momente, wo Geld negativ geframed wird. Ne? In der Holzklasse haben die alle Spaß. Bei den Reichen ist da die Langeweile pur auf dem Schiff. Und ich hab tatsächlich sehr, sehr positive Glaubenssätze zum Thema Geld. Also gar nicht mal so neutral, sondern ich muss auch sagen, über die letzten 10, 15 Jahre, wenn ich so sehe, wie meine Definition zum Thema Erfolg war ursprünglich für mich Geld, viel Geld haben, ja. Und ich habe es gerade in meinem neuen Buch auch geschrieben, ich habe mal 2015 mir ein Logo gemacht, da steht Maurice Borg, Erfolg ist meine Leidenschaft, ja. Da hätte auch stehen können, glaube ich, Geld ist meine Leidenschaft. Ich wollte immer viel Geld haben, ja, weil Geld für mich der Ausdruck von Freiheit war. Und deswegen habe ich alles dafür getan, Vermögen aufzubauen, immer wieder mein damals als Angestellter, mein Gehalt zu steigern, immer mehr zu verdienen. Und so bin ich am Ende auch zum Thema Investieren dann gekommen. Aber ich glaube, weil ich eben so extrem positive Glaubenssätze auch zum Thema Erfolg oder Geld dann auch hatte, Erfolg, die Definition hat sich für mich jetzt maßgeblich verändert über die Jahre, über die vielen Gespräche mit erfolgreichen Menschen, über das Kennenlernen auch erfolgreicher Menschen. Aber ich halte es für extrem wichtig, dass man Geld toll findet, um viel Geld zu verdienen.
Amen. Ich glaube also wirklich auch, wo wir mit Immocation angefangen haben und auch jetzt, man kriegt einfach zum Thema Vermögensaufbau eine ganze Menge Hate, was sehr, sehr, sehr schade ist. Ist, glaube ich, in anderen Ländern der Welt auch deutlich anders. Also über monetären Erfolg in Amerika zu sprechen, ist sehr, sehr viel beliebter, als das zum Beispiel in Deutschland zu tun, und begleitet Stefan und mich jetzt dann fast 10 Jahre, dass wir uns sehr intensiv damit beschäftigen und öffentlich ja auch darüber sprechen. Und ich wirklich, also wie du sagst, Geld ist der Eintritt in die Freiheit. Es geht eben nicht um den Ferrari, der interessiert mich gleich auch noch, weil ich das weil ich das wirklich spannend finde. Wann und wie ist der Zeitpunkt, sowas zu machen? Ja, ich glaube, man kann das sehr viel zu früh machen oder man kann es quasi auch zu spät machen, sagen, das ist jetzt ein Lebenstraum und man soll ja auch was sehen, was aus dem, was man geleistet hat, rauskommt. Aber unabhängig von einem Ferrari kaufen, ist ja Geld dann wirklich Freiheit, und Geld übersetzt sich im Leben, je weiter das Leben voranschreitet, sehr stark auch in Zeit, die ich bekomme. Und wenn ich kein Geld habe, bleibe ich abhängig davon, meine Zeit immer weiter gegen Geld zu tauschen. Und das schränkt meine Freiheit extrem ein, im Leben das tun zu können, was ich will. Und das heißt nicht unbedingt Ferrari fahren. Das kann auch sein, ich will einfach mit dem Rucksack 3 Monate durch die Welt laufen oder sonst irgendwas machen oder ganz viel Zeit mit meinem Kind verbringen. Und der größte Luxus, Stefan und ich sind happy, wir durften viel mehr Geld verdienen, als wir das je als Angestellter hätten tun können, glaube ich. Und das hat dazu geführt, meine Tochter ist jetzt 5, dass ich sagen kann, ich verbringe unfassbar viel Zeit mit ihr. Und ich hole sie, also immer 2-wöchentlich im Wechsel, hole ich sie um 13 Uhr vom Kindergarten ab. Und dann spiele ich mit ihr, bis sie ins Bett geht. Und auch danach setze ich mich typischerweise nicht mehr an den Rechner. Und das ist nur möglich, weil man es schon geschafft hat, Strukturen aufzubauen und zumindest auf eine Art und Weise dafür zu sorgen, dass Geld entsteht, ohne dass man 1:1 Zeit gegen Geld tauschen muss. Deswegen für mich auch die große Freiheit. Okay, jetzt mal dein Vermögensaufbau. Du hast über 1 Million in Aktien, das hast du auch gepostet, ne, auf Instagram. Das ist jetzt noch nicht so lange her, oder? Da hast du dich gefreut, hast gesagt, so, mein Aktiendepot ist 1 Million.
Genau, es war jetzt, glaube ich, im Januar. Ja. Inzwischen bin ich ja auch in der Holdingstruktur. Also damals, ich habe es ja so grob angerissen, ne? Ich war mal Vertriebsleiter und habe dann irgendwann auch so eine knappe 250.000 im Jahr verdient. Und wenn man als Angestellter in diesem Bereich verdient, dann stellt man ja schnell fest, da ist dann die Hälfte auch wieder weg. Ja. Da kommt dann also nur die Hälfte auf dem Konto an. Und inzwischen natürlich dann entsprechend eine Holdingstruktur und habe dann meinen Vermögensaufbau nicht mehr in der Privatsphäre. Das heißt, ich habe noch ein Aktiendepot auch in der im Privaten. Das ist, glaube ich, derzeit so bei 570.000. Also das war so das, was ich als Angestellter aufgebaut habe. Und seitdem ich Unternehmer bin, verlagere ich alles in die Holding- oder in die GmbH-Sphäre und zahle mir im Grunde ein Gehalt aus, was tatsächlich 100% zum Verkonsumieren ist. Also das wird rausgehauen, das verlebe ich. Und all mein Vermögensaufbau, der ist jetzt in der Holdingstruktur. Und in der Holding habe ich quasi auch ein Aktiendepot. Und das war dann auch, das hat jetzt dann auch eben die 500.000 geknackt. Und dann war ich irgendwann, das plus das war dann eben diese Depot-Million, die ich dann, von der ich eben auch berichtet habe, weil die natürlich auch immer so ein Meilenstein ist, den man einfach hat, wenn man mit Aktien anfängt. Und man merkt natürlich jetzt auch, wenn sich da mal was bewegt um 10%, ne, dann bedeutet es gleich wieder 100.000 mehr oder weniger. Ne? Und das muss man natürlich auch aushalten, lernen. Ne? Und da habe ich auch als Aktieninvestor viele Erfahrungen schon gemacht. Ne? Und das ist, glaube ich, wichtig, dass du nicht 1 Million geschenkt bekommst, sondern dass du erstmal lernst mit 10.000, 50.000, 100.000, 250.000. Also diese ganzen Zwischenschritte, die sind extrem wertvoll gewesen, weil ja, wenn da mal 10.000 Euro weniger steht oder in der Corona-Zeit, da gab es, glaube ich, auch schon Monate, wo ich, weiß ich nicht, 30, 40, 50.000, ne, weniger war. Ne? Das muss man mental erstmal verarbeiten lernen, was ja beim Thema Immobilien nicht ganz so stark ist. Ne? Also wir sehen ja jetzt oder wir kriegen ja jetzt nicht jeden Tag vorgehalten, ey, pass mal auf, dein Portfolio ist heute um 10% geschrumpft, ja, weil, weiß was ich, Zinsanstieg oder sonst was passiert ist. Das kriegen wir ja gar nicht so direkt mit. Bei Aktien ist das aber der Fall, ne? Wir loggen uns da, weiß ich, täglich ein und gucken aus, auch wieder aufgrund vielleicht von einer Sucht, ja, das muss man da ein bisschen schauen, aber das ist, glaube ich, der große Unterschied.
Du hast gerade gesagt, 250 hast du verdient, brutto. Keine Ahnung, ja. 130 netto über einen Zeitraum. Du hast angefangen mit 100.000, hast du mir im Vorgespräch gesagt, Gehalt irgendwie, ne? So als
Vertrieb. Im Vertrieb habe ich angefangen mit 1.800 Euro Fixum in einem ganz kleinen Startup. Und in diesem Startup habe ich mich dann peu à peu hochgearbeitet über Jahre. Und dann war ich irgendwann bei 100.000 in der Drehe. Und dann sagten alle zu mir so, Maurice, jetzt musst du doch aber zufrieden sein, ne? Also verdienst so viel Geld. Und ich habe den Job gekündigt, bin damals zu einer Online-Marketing-Agentur, weil es mich einfach gereizt hat, nicht mehr an Gastronomen zu verkaufen, sondern an große Unternehmen. Und ich weiß noch, in dem einen Jahr saß ich noch, weiß ich, bei Pizzeria da Giorgio, bei Luigi in Hannover und ein Jahr später saß ich in der Firmenzentrale von E.ON in München beim CDO, ja. Und das war für mich so der nächste große Schritt erstmal. Und dann habe ich mich auch da wieder durchgekämpft und dort in dieser Online-Marketing-Agentur bin ich auch irgendwann auf dieses Gehaltniveau dann gekommen, also wieder bei 250.000 oder 244 waren es, glaube ich, in der Spitze. Das war durch Provision ja kein Fixgehalt, sondern das war variabel, ne?
Also wie immer, ich will es nur grob verstehen, ne, ja. Was da jetzt die exakten Zahlen sind, aber du, wie alt bist du jetzt?
37.
Und wann hast du angefangen, eine Sparrate zu haben und wie hat die sich entwickelt?
Ich würde sagen so, ich bin ja zum Thema Lesen gekommen über den Vertrieb, da ich einfach nur auf die Fresse bekommen habe, habe ich irgendwann das erste Mal freiwillig ein Buch in die Hand genommen oder mir freiwillig gekauft und gemerkt, okay, Lesen ist ja doch gar nicht so scheiße, wie ich irgendwie in der Schule oder in der Uni nicht gelernt habe, aber wie ich es einfach empfunden habe, ja. Das ist immer so, ich habe irgendwas gelesen, was mich nicht hundertprozentig interessiert oder auch weitergebracht hat. Und dann bin ich über den Vertrieb quasi zum Leser geworden und habe mir immer mehr Bücher erstmal nur zum Thema Verkaufen durchgelesen, dann irgendwann zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und dann habe ich mein Gehalt gesteigert. Also dann war ich irgendwann 2015, 16 so auf 100.000. Und da ich immer sehr sparsam erzogen wurde auch, hatte ich irgendwie keinen großen Lebensstil, weil du jetzt auch Ferrari angesprochen hast, ja. Und habe mich halt die Frage gestellt, was machst du denn jetzt mit dem Geld, ja, was da übrig bleibt? Und dann bin ich auf die Themen Aktien und Immobilien gekommen, habe da gelesen und 2016 auch meine erste Immobilie tatsächlich gekauft, eine Wohnung, so eine klassische Vertriebsimmobilie, so ein Aufteilergeschäft. Man muss dazu sagen, das ist ja immer irgendwie sehr unter Verruf, gerade sicherlich in Bereichen, wie jetzt auch bei euch, ne, wo extrem viel Wissen herrscht, ja, wo Menschen sind, die sich extrem in so ein Thema auch einarbeiten. Ich hatte damals gar keine Ahnung und für mich war es trotzdem ein sehr wertvoller Kauf, ja, über die Jahre jetzt hinweg. Ich habe sicherlich zu teuer eingekauft, ja, wenn man mich mit jemandem verglichen hätte, der irgendwie 50 Besichtigungen macht, den Markt screenen kann, eine Objektbewertung durchführen kann und so weiter. Aber das konnte ich ja alles nicht. Von daher war das für mich erstmal sehr wertvoll, diese Wohnung zu kaufen und das alles mal mitzumachen. Ja, mal mitzumachen, ich weiß gar nicht, 150.000 Euro Schulden aufzunehmen. Auch das Mindset musste ich ja erstmal lernen, ne? Wie 150.000, so viel, ja. Und ich sag immer, diese erste Wohnung war für mich tatsächlich Gold wert, weil sie wie eine Monopoly-Karte war, ja. Also da stand irgendwie drauf, du zahlst im Monat X und du erhältst im Monat Y Und die war auch schon vermietet. Dieses Objekt war halt einmal durchrenoviert. Das war ein fertiges Produkt sozusagen. Und ich habe bis heute, was haben wir heute, 2025, ich habe bis heute nicht einen Mieterwechsel gehabt. Ich war bis heute auf keiner Eigentümerversammlung, weil diese Vertriebsimmobiliengesellschaft hat mich dann dort immer vertreten. Also ich habe da nie etwas mit zu tun gehabt. Und deswegen eine sehr, sehr wertvolle Erkenntnis oder Erfahrung für mich.
Das heißt, kurz danach, die Immobilie jetzt hat an Wert zugewonnen und du bist happy, dass du sie gekauft hast.
Die hat inzwischen, ja, das war hier in bei Berlin und naja, die letzten 10 Jahre, ne, knapp, ist ja alles sehr, sehr gut gelaufen hier im Berliner Umland.
Ich glaube, das ist auch immer wichtige Konnotation bei Vertriebsimmobilien. Also ja, man kauft, wenn man so will, am Ende der Nahrungskette, ne? Aber wenn man eben die Zeit auch nicht investieren kann und investieren will. Ein paar Dinge, glaube ich, sollte man wissen, weil es gibt einfach wirklich, wirklich schlechte Vertriebsimmobilien, die einfach wirklich deutlich zu teuer sind. Auf Marktniveau kaufen ist ja vollkommen okay, ne, wenn man das Spiel langfristig denkt. Und dann gibt's noch Konstrukte mit Finanzierung und sonst was, was mit Sicherheit keine gute Idee ist, aber auch eine Vertriebsimmobilie kann logischerweise ganz normal und gut funktionieren. Wer natürlich bereit ist zu sagen, ich investiere Zeit und schaffe es eben, einen besseren Deal zu machen, der kann damit natürlich allein schon Vermögen heben, aber genau, jetzt nochmal ganz kurz zurück zu der Sparrate, weil mich das so interessiert. Du hast also dann über 10, 15 Jahre, ich frage immer meine Gäste total gerne auch, wenn sie auch mit Immobilien gestartet sind, vielleicht, wie viel Geld hast du denn geschafft, auf die Seite zu legen? Ich schieb vorweg, Stefan und ich bei der Finanzierung der ersten Immobilie haben den Satz kassiert, also sie haben eine gute Bonität, sie haben echt ein gutes Gehalt, aber wo ist denn ihr ganzes Geld hin? Haben sie die letzten Jahre alles ausgegeben? Ja, wir haben es tatsächlich, wir haben eine katastrophale Sparrate gehabt und haben das dann erst so mit Ende 20 auf den Kopf gestellt und versucht, so viel wie es geht zu sparen, weil wir immer, Warren Buffett, glaube ich, sagt das, ne, wenn er einen Dollar in der Hand hat, er kann ihn nicht ausgeben, weil er sich immer vorstellen muss, was der in 30 Jahren wert ist. Ja. Und so in das Mindset sind wir ein bisschen reinkommen. Wie viel Geld hast du auf die Seite gebracht? Also gerade am Anfang so.
Das war bei mir anders als bei euch jetzt. Ich war nicht der Konsummensch, der irgendwie viel rausgehauen hat, sondern ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, wie viel konkret es war. Gerade so, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was das bedeutet, 100.000 Gehalt, wie viel das brutto, netto, also wie viel das da netto im Monat ist. Aber sicherlich irgendwo zwischen 30% und 50% habe ich, okay, hab ich gespart. Ne? Also ich hatte sehr hohe Sparraten. Ja. Und das war auch der Hebel am Ende, ne? Dass ich mein Gehalt immer weiter gesteigert habe und dann immer weiter das investiert habe und nicht irgendwie, ich habe in der Wohnung gelebt, wo ich aufgewachsen bin dann irgendwann da zurückgezogen. Das war ein ganz alter Mietvertrag, der 30 Jahre alt war. Also ich habe jahrelang auch nicht so viel Geld ausgegeben, wie andere sicherlich tun, die sich irgendwie mit einem Gehalt von 100.000 gleich einen Porsche holen oder, ne, also irgendwie alles rausballern. So war ich nicht.
Das heißt, die ich will es nur für die Leute einsortieren von der Größe, und die Millionen Aktienvermögen, sagen wir mal ganz grob, ja. Die Million, die jetzt da ist, die ist entstanden durch Sparrate, die du über die Jahre hattest, plus Kursgewinne, die dann passiert sind.
Ja, ich habe natürlich im Bereich Aktien auch alle möglichen Fehler gemacht, ne? Home Bias, viel zu schnell irgendwie wieder verkauft, mich von jeglichem Lärm auch beeinflussen lassen. Habe auch Nvidia irgendwann verkauft, ne? Die da jetzt heutzutage sehr aufgegangen sind. Ja, also viele Fehler gemacht. Was steht da so auf der Uhr? Ich habe sicherlich über die Jahre auch immer wieder Gewinne sozusagen verwirklicht, tatsächlich. Aktuell im Depot, ich würde sagen, da ist so 250.000 in der Drehe ist so plus, ne? Und da sind natürlich aber vorher schon irgendwelche Gewinne realisiert worden. Das heißt, du hast ja nicht, du musst ja Portfolio-Performance oder irgendwas führen, um das wirklich exakt dann zu haben, wie hoch ist deine Rendite gewesen. Das sehe ich ja so im Depot nicht. Im Depot sehe ich ja nur, das sind deine Aktien und das ist plus, ne? Aber die ganzen Verkäufe und so weiter, die ich über die Jahre getätigt habe, sehe ich ja da aktuell nicht. Aber das ist das, was aktuell drinsteht, ne? Das heißt, der größte Teil ist meine Sparleistung und nicht meine, ja. geniale Leistung als Warren Buffett Junior aus Berlin.
Ja, ich glaube, das wäre auch vermessen zu sagen. Vor allem, ich vermute mal, dass das, was du reinlegen konntest, in den letzten Jahren mehr war als vor 10 Jahren. Weil du ja erstmal dein Gehalt als Angestellter gesteigert, dann Unternehmer geworden bist, erfolgreicher Unternehmen geworden bist. Das heißt, da ist wahrscheinlich mehr Geld entstanden, was da dann reingeflossen ist. Und da darf man und sollte man, also ist mein laienhafter Blick auf den Aktienmarkt, ja, aber da darf und sollte man nicht erwarten, dass man dann 3 Jahre später irgendwelche Supergewinne gemacht hat, weil das ist, man hängt einfach relativ stark daran, wo sich der Gesamtmarkt entwickelt. Und ja, ich glaube auch nicht, dass ein Warren Buffett einfach mit sehr wenig Geld so viel geniale Aktien gefunden hat und nur Nvidias gekauft hat, die danach abgegangen sind und er sie nicht verkauft hat, sondern der hat es ja auch am Ende wieder so gemacht, wie viele die Vermögen auf, der hat Geld von anderen Leuten eingesammelt, hat de facto Geld gehebelt und so glaube ich, ist der auch gewachsen. Ja.
Okay, also sieht bei mir tatsächlich aus wie so ein Hockeystick wahrscheinlich,
ja, auf meine Sparquote.
Ne? Also wenn man die jetzt von 2016 einzeichnen würde und das mal sehen würde, dann ja, würde das eher so ein Hockeystick sein, ne?
Da steckt ja was drin, was auch für Immobilien gilt. Ich glaube, es darf niemand Wunder erwarten. Wenn du von einem Hockeystick-Sparrate sprichst, dann bedeutet das, du hast auch einen Weg gefunden, mehr Geld zu verdienen. Und dann befeuerst du ein System, was im Aktienmarkt, ich unterstelle jetzt einfach mal über 30 Jahre, dann, wenn du den Aktienmarkt treffen würdest, 7-8% Rendite machst. Und je nachdem, wie viel du da reingibst und wie viel davon quasi 7-8% Rendite machen kann, desto mehr kommt dann in 20-30 Jahren raus. Aber was man nicht erwarten darf, ist vorne wenig reinstecken und innerhalb von 3 Jahren irgendwelche Superrenditen. Das wäre quasi ein reiner Glückstreffer.
Ja.
Ja. Okay, also und Aktien fühlen sich für dich gut an. Als wir dem Team gesagt haben, was wir vorhaben am 25. und 26. Oktober diesen Jahres, hat das Team zu uns gesagt, das könnt ihr nicht machen, das kriegen wir so nicht hin. Tatsächlich kriegen wir es hin und wir werden es tun und wir nennen es den größten Immobilienworkshop der Welt. Wir haben dafür tatsächlich die Messe Leipzig gemietet und werden ein Konzept umsetzen, das es so noch nie gab. Wir wollen euch inhaltliche Tiefe bieten. Wir wollen, dass jeder private Immobilieninvestor einmal im Jahr an diesen Ort kommt. Dieses Jahr am 25. und 26. in Leipzig und sich dort vernetzt, mit Gleichgesinnten trifft, aber vor allem auch genau die Inhalte zu hören bekommt, die ihn gerade weiterbringen an dem Punkt, wo er steht. Und deshalb haben wir ein Konzept umgesetzt und aufgesetzt, das uns ermöglicht, mit euch einen riesen Workshop abzuhalten. Es wird 60, 70, 80 verschiedene Themen geben, die wir anbieten. Komplette Vielfalt für alles, was ein privater Immobilieninvestor braucht, ganz egal, auf welchem Level er gerade steht und wo er sich gerade befindet in seiner Immobilienreise. Das wird, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool. Wir versprechen euch ganz dicken inhaltlichen Mehrwert, weil uns das am allerwichtigsten ist, dass wir das Immobilienfachwissen zu euch bringen, damit ihr besser werdet im Vermögensaufbau mit Immobilien. Jetzt gerade ist die Early-Bird-Phase, das heißt, die Tickets sind noch günstiger. Und wenn ihr noch eins ergattern wollt, dann am besten jetzt schnell sein und auf immocation.de/festival gehen. Wir freuen uns riesig auf euch.
Aktien fühlen sich inzwischen sehr, sehr gut für mich an. Ich bin da immer so in dem Struggle. Ich habe ja tatsächlich jetzt 75 Einheiten im Immobilienbereich, aber habe vieles durch. Ne? Wir haben jetzt ja nur darüber gesprochen, meine erste Vertriebsimmobilie. Habe dann irgendwann sehr aktiv auch angefangen mit WGs, ne? Um dann einfach auf höhere Renditen zu kommen, damit sich das Ding besser rechnet, gerade in so Lagen wie jetzt auch Berlin, hier wo ich herkomme.
Sind das deine, Entschuldigung, ich mach kurz einmal, du hast in der GmbH bist du mitbeteiligt an 7 Mehrfamilienhäusern und privat hältst du selbst 5 Eigentumswohnungen?
Ein bisschen mehr. Privat habe ich 9 und in der GmbH sind es 8.
Okay. Also 9 Eigentumswohnungen und davon, da ist die WG-Vermietung?
Genau, die ist privat und in der GmbH auch diese Einheitenzahl, das hört sich ja immer riesig an oder so oder groß an für viele. Das ist gar nicht so groß, weil in der GmbH sind alle Mehrfamilienhäuser so in Ostdeutschland, ne? So in CD-Lagen, irgendwie in ganz kleinen Orten, aber dafür am Marktplatz, sag ich mal. Ja, das war so ein bisschen der Ansatz, da zu sagen. Aber die Immobilien in der GmbH, ich glaube, das Einkaufspreis 2 Millionen für diese 8 Häuser, ja. Privat habe ich 9 Wohnungen und die sind alle in Berlin, Hamburg oder bei Berlin.
Und okay, lass uns über die neuen privaten Wohnungen sprechen.
Ja.
Die, und dann ziehen wir gleich den Vergleich zu Aktien, da kamen wir her. Aber erstmal die neuen privat gehaltenen Wohnungen, die sind jetzt in WG-Vermietung. Weißt du da ungefähr deine Bankrate und deine Mieteinnahmen? Über alle?
Nee, tatsächlich gar nicht. Das kann ich dir überhaupt nicht sagen. Auch da bin ich sehr chaotisch, auch überhaupt kein Vorbild, weil das alles so peu à peu gewachsen ist, ohne irgendwie ein Ziel zu haben. Wenn du kein konkretes Ziel hast, dann fängst du einfach mal an. Und bei mir laufen die tatsächlich alle übers Girokonto an. Ja, das heißt, da wäre schon meine Empfehlung. Und ich habe den jährlichen Struggle mit der Steuererklärung, die ich zwar nicht selber mache, aber ich muss ja trotzdem dem Steuerberater irgendwie die Zahlen, Daten, Rechnungen liefern. Das alles rauszufriemeln immer ist eine Katastrophe, ja? Deswegen, ich würde immer empfehlen, wenn jetzt hier jemand mit der ersten Wohnung zum Beispiel anfängt und auch nicht weiß, ob es mal 5, 9, 20, 100, was auch immer wären, macht ihr trotzdem für jede Wohnung ein Konto, ja? Das kann ich sagen, weil dann kannst du nämlich so eine Fragen vielleicht auch beantworten im Gegensatz zu mir, ja?
Es kommt mehr rein, als rausgeht.
Ja,
also
ja,
die Mieteinnahmen sind deutlich höher als die Bankrate, das weißt du vermutlich.
Ja, ja, total, ja.
Und was machst du dann, entsteht auf diesem einen Konto, entsteht immer mehr Geld durch den Cashflow, den überschüssigen.
Das ist ja ein Konto für alles, ne? Also Das ist sozusagen mein Girokonto, mein privates Girokonto.
Stark,
ne? Ja. Das heißt, da entsteht im Idealfall mehr Geld, ja.
Okay, aber das tut es auch? Also das siehst du über die Jahre und nimmst du dieses Geld raus irgendwie?
Machst
das
du damit etwas? Inzwischen ist ja meine Struktur so, dass ich ja nur verkonsumiere auf diesem privaten Girokonto. Also das wird sozusagen nicht mehr, weil ich das verkonsumiere. Und der ganze Vermögensaufbau passiert ja bei mir in der Holding, ne? Also
das heißt, du verlebst Cashflow von deinen Immobilien quasi?
Genau, auch, ja.
Den privat gehaltenen.
Ja. Das ist halt mein Gehalt, ne, was ich mir sozusagen über meine GmbH ausbezahle, kommt auf dieses Girokonto und sozusagen alle Mieteinnahmen dieser neuen Wohnung, abzüglich aller Kosten dieser neuen Wohnung, und das wird verlebt.
Und wie blickst du auf diese neuen Wohnungen? Bist du happy, dass du sie hast?
Ich bezeichne mich bei Instagram ganz gerne als den unmotiviertesten Immobilien- und Investor Deutschlands, ja, weil ich immer so im Struggle bin zwischen, also immer dann, wenn irgendwie viele Themen kommen, wie da geht irgendwas nicht, ich muss irgendwelche Probleme lösen, dann bin ich immer sehr genervt vom Thema Immobilien, weil zum einen sehe ich ja gar nicht, was sie mir bringen auf meinem Girokonto, wo ganz viele Dinge einlaufen, ne? Zum anderen, weil ich immer glaube, dass meine persönliche Zeit im Unternehmertum deutlich mehr bringt. Allerdings sehe ich das ja jetzt schon durch die Wertsteigerung, die ich ja alle, durch die Tilgung, die da passiert. Also vieles passiert ja sozusagen im Hintergrund, was ich im Ist gar nicht spüre. Was aber perspektivisch, und daran glaube ich krass, ja, dass ich irgendwann sagen werde, wenn ich zum Beispiel nach Ablauf der 10-Jahres-Frist die ersten Einheiten verkaufe, dass ich dann sage, ey Maurice, hättest mal mehr gekauft, weil so schlimm waren die letzten 10 Jahre auch nicht. Du hattest zwar, was weiß ich, alle paar Monate irgendwie mal was zu tun gehabt, ein paar Stunden mal investiert, aber dafür, dass du jetzt hier aus fremdem Kapital, ich habe außer die erste, glaube ich, gar kein Eigenkapital rein investiert in diese Wohnung privat. Also, und jetzt so ein Vermögen hier kreiert, also Wahnsinn, was das eigentlich auch wieder für einen Stundensatz bedeutete, ne? Also deswegen, ich bin davon überzeugt, dass ich Immobilien in Zukunft sehr feiern werde.
Ja, sehr gut, sehr schön formuliert. Ja, der faulste Immobilieninvestor Deutschlands, glaube ich gar nicht. Aber also, weil du beschäftigst dich mit Geld, ich glaube, viele Leute erben Immobilien und dann, keine Ahnung, ne, wird sich gar nicht drum gekümmert. Und du stellst ja sicher, dass die Mieteinnahmen kommen, vermute ich mal.
Und ja, ja.
Dann bist du, glaube ich, auf einem guten Weg. Okay, und dann hast du dich entschieden, zusammen mit Freunden, Geschäftspartnern über GmbH-Strukturen Mehrfamilienhäuser in C- und D-Lagen zu kaufen.
Genau, ja.
Wie läuft's da?
Das ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre. Ich würde sagen, so 3 Jahre in der Drehe, jetzt aus dem Bauch heraus läuft das. Und Naja, ist natürlich genau in dieser Zeit jetzt auch einiges passiert, so auf dem Zinsumfeld, ne? Also ich würde mal sagen, die Wertentwicklung dieser Objekte war jetzt erst eher negativ in der Zeit.
Also für die Wertentwicklung schlechtest mögliches Timing, ne? Wenn
ja,
man
genau,
drei Jahre gekauft hat, ja.
Und die waren alle so im, ich sag mal, in der Ist-Rendite schon über 10%, ne? Was du ja bei denen auch oft dann finden kannst. Aber, und das hat mir mal ein guter Freund, Immobilienunternehmer gesagt, und der Satz trifft's auch bei uns, muss ich sagen. Er meinte mal zu mir, du Maurice, bei uns sagt man, und er meinte damit bei uns jüdischen Geschäftsmännern sozusagen oder Immobilieninvestoren meinte er damit in dem Fall. Er meinte, bei uns sagt man, die ersten 10 Jahre arbeitest du für die Immobilie und dann arbeitet die Immobilie ein Leben lang für dich. Und mein Ziel ist es, das auf 3 bis 5 Jahre runterzukriegen. Mhm. Und so ähnlich habe ich jetzt die Arbeit in dieser GmbH empfunden. Ich agiere da ja nur als sozusagen Kapital- und Bonitätsgeber. Aber ich habe einfach gemerkt, dass bei den anderen beiden, die das Operative erledigen dafür, dass da extrem viel Arbeit einfach entsteht. Und sich das kurzfristig bei uns zumindest nicht auszahlt, weil man das, was übrig bleibt, irgendwie direkt wieder in die Renovierung steckt, das Haus, irgendwas muss gemacht werden. Und ich glaube, irgendwann auch die Mieterentwicklung, damit vielen Problemmietern gekämpft, jetzt die letzten Jahre, die rausbekommen, neue gute Mieter gefunden. Und dieser ganze Prozess, wenn man den mal jetzt, wie in den Worten meines Freundes da, 3 bis 5 Jahre schafft und wirklich exzellent macht, ich glaube, dann kann das richtig Spaß machen.
Glaubst du an die Lagen? Also die sind ja C&D-Lagen, hast du gesagt. Ich habe sie mir angeschaut, ne? Die kann man auf deiner Homepage auch alle nachgucken und so. Hab das Portfolio durchgeschaut. Also machst du dir Sorgen um Leerstand in 10 Jahren?
Ich glaube grundsätzlich, und so war ja auch die Strategie, ne, dass man dann irgendwie sagt, in diesen vermeintlich schlechten Lagen, in diesen Kleinstädten, also irgendwie, weiß ich, 20 Minuten von Magdeburg entfernt, in so einem kleinen Ort, ich kenne die Namen nicht mal, dass man dort irgendwie in dieser Lage zumindest eine sehr gute Lage hat, also an einem Marktplatz, wo es irgendwie einen Supermarkt gibt, wo es irgendwie einen Arzt gibt, wo eine gewisse Grundinfrastruktur ist, dass die zumindest erhalten bleibt. Wenn ich jetzt aber so gucke, was die letzten 3 Jahre sagen oder auch zeigen, dann ist es schon einfach auch nicht so einfach, da Mieter immer wieder zu finden. Also ich meine, ich sorge mich ja selber bei meinen neuen privaten Wohnungen um Mieter und mache das in Berlin und Hamburg, ne? Und da weiß ja jeder selber, stellst so ein Inserat rein, ja, und dann wirst du zugeballert. Das ist da natürlich ganz, ganz anders. Also da musst du schon viel mehr für einen Mieter kämpfen. Auf der anderen Seite kaufst du natürlich irgendwie zu anderen Preisen ein, ja. Und ja, ich meine, wenn du da auf diese Renditen kommst und das läuft, dann ist die ja sozusagen auch schon abbezahlt nach 10 Jahren, ja, so mal grob, ja. Und dementsprechend, ich glaube, dass diese ganz kleinen Lagen nicht aussterben werden, und ich glaube auch nicht daran, dass der Osten sozusagen so schlecht ist, wie er gemacht wird. Dafür ist es immer noch Deutschland, und dementsprechend glaube ich daran, dass diese Lagen in 10 Jahren auch noch existieren. Ich glaube aber auch, oder ich weiß auch, dass es aber nicht einfach ist, ja. Und wenn man etwas sucht, wo man wenig Arbeit hat, dann sollte man das auf jeden Fall nicht tun, aus meiner Erfahrung, ja.
Ja, also finde ich schön, dass du auch den Vergleich hast zwischen zwei Extremen. Wir merken das ja auch, wir haben auch in allen möglichen Lagen Immobilien, und du hast gerade auch gesagt, 10%, nur nochmal zur Einordnung, ne? Was du damit meinst, ist 10% Mietrendite in diesen Lagen. Das ist schon sehr, sehr viel. Wir reden nicht über Eigenkapitalrendite, die ist sehr, 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 sehr viel höher. In Abhängigkeit natürlich davon, wie viel man dann immer wieder reinvestieren muss, und sind die 10% Mietrendite auch wirklich nur auf dem Papier existent, oder kommen sie in die Realität an? Da kämpft ihr gerade drum. Wir selber haben ja auch große, große Projekte, wo wir entwicklungsbedürftige Mehrfamilienhäuser wirklich entwickeln. Das ist echt echt ein harter Job, das, was wir auch mit Co-Investoren gemeinsam machen. Aber fühlt sich so an, wie du es sagst. Also wir sind da jetzt auch bei vielen Immobilien im dritten, vierten, fünften Jahr und haben sie entsprechend entwickelt. Und jetzt sind die Mieten wirklich den Bankraten deutlich davongelaufen. Und das ist dann großartig, ne? Also wir merken so den Turnaround-Point, was wir auch so ein bisschen geplant hatten, dass uns das jetzt Geld zurückbringt. Und das, also sehr spannend, dass du einmal diese Lagen hast, da, also seid ihr, glaube ich, wirklich extrem gegangen, wenn ich mir das anschaue von den Lagen her, ne? Also echt schlechte Lagen eigentlich, aber dort dann gute Mikrolagen, versus du hast privat gute bis sehr gute Lagen eigentlich. Und du, der Unterschied, wie du es gerade beschreibst, könnte natürlich nicht größer sein.
Ja.
Was von beiden ist dein Favorit?
Tatsächlich die Investments, die ich privat getätigt habe. Also gerade auch in dem Co-Investment-Bereich. Wir hatten jetzt schon einen Gesellschafterwechsel. Ich finde es sehr, sehr schwierig, inzwischen Co-Investment auf Buy-and-Hold-Ebene. Co-Investment, wo man sagt, man macht irgendwie ein Projektgeschäft, man hat dieses Ziel, das dauert 2 Jahre. Und dann hat man sein Geld wieder raus oder wie auch immer. Wenn man sowas auf Buy-and-Hold-Ebene macht, was wir da machen, wo wirklich auch der große Ertrag vielleicht erst hinten raus irgendwie kommt oder über die Jahre. Und man hat jetzt 4 Leute da drin, ja, 4 Leute, die sich auch alle parallel weiterentwickeln. Das ist am Ende gefühlt wie eine Ehe mit Menschen, die du aber nicht so geprüft hast wie dein Ehepartner, ja. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schwierig. Also deswegen bin ich da gerade so ein bisschen vorsichtig, was auch Co-Investments angeht. Wir haben jetzt zum Glück jemand Neues, der den sozusagen die Gesellschaftsanteile von dem einen übernommen hat. Und der macht einen sehr guten Eindruck. Der ist da sehr, sehr strukturiert und ja, vielleicht rede ich in 2 Jahren anders, weil wir das Ding jetzt richtig wuppen und richtig erfolgreich machen und, ne, aber es ist einfach sehr, sehr schwierig, das über die vielen Jahren so eine Partner zu finden, ähnlich wie auch im Unternehmertum, wo es sicherlich auch schwierig ist, ja.
Ja, bin ich voll bei dir. Also Buy and Hold ist wie eine Ehe. Wir haben das ja auch über Co-Investoren, mit denen wir dann quasi sehr langfristig arbeiten. Und wie du sagst, das entwickelt sich jeder weiter, hat vielleicht auch andere Prioritäten. Du bist darauf angewiesen, dass dort Leute sind, die wirklich, wirklich Zeit in einen Bestand stecken und ihn entwickeln. Vor allem, wenn man sagt, man kauft Häuser mit Problemen, weil man da potenziell eine Rendite-Upside hat, dann muss da ein Haufen Arbeit reinfließen. Die muss jemand machen, ohne dass es am Anfang schon zu viel Früchten führt und trotzdem durchhalten. Also da muss man wirklich, und also wir machen es ja auch so, wir machen ja mit unseren Co-Investoren einmal im Jahr eine Offsite, also zumindest mit Bodo und Martin, wo wir den Großteil des Bestandes haben. Da schließen wir uns 2 Tage weg, da reden wir darüber, wo geht das Leben hin, wie fühlt sich alles an und gehen dann sehr operativ rein, in was ist irgendwie pro Haus und so weiter. Da muss man wirklich sehr, sehr dran arbeiten, dass das langfristig funktioniert. Ja. Dann ist es toll, weil ich glaube, ich darf behaupten, Bodo und Martin hätten alleine niemals diesen Bestand aufbauen können und ich glaube, ich darf behaupten, Stefan und ich hätten alleine niemals diesen Bestand aufbauen können. Und deshalb ist es toll, dass wir zusammen das machen, aber das kann auch echt schief gehen. Ne? Ja. Okay, hast du sonst noch was mit Immobilien? Irgendwelche Projekte, Investitionen, die ich vielleicht nicht kenne oder die mir noch spannend
sind? Ich mache tatsächlich jetzt das nächste Projekt, gründe jetzt am Freitag eine Firma tatsächlich zur Vermittlung von Immobilien, weil ich ja sage, ich bin der unmotivierteste Immobilieninvestor. Was meine ich eigentlich damit? Ich meine einfach damit, dass meine Passion, mein Spaß liegt nicht auf dem Immobilienthema. Nichtsdestotrotz sage ich aber, ich möchte die Immobilien nutzen für den Vermögensaufbau. Und das halte ich für brutal wichtig. Und ich habe so einen Satz, den ich von Costolani mal kenne, den habe ich immer mal umgewandelt und sage halt, wer viel Geld verdient, der kann in Immobilien investieren. Wer gar kein Geld verdient oder auch hat, ja, der hat ja gar nicht die Möglichkeit, in Immobilien zu investieren. Wer aber sozusagen normal viel Geld verdient oder auch gut Geld verdient, der muss tatsächlich in Immobilien investieren. Und wenn ich da so Zahlen ranhefte, dann würde ich sagen, wenn du irgendwie sowas verdienst wie 50 bis 200, 300.000 Euro, ja, in diesem Bereich und irgendwie einen Job hast, wo du sagst, das ist jetzt nicht meine Passion, aber ich verdiene halt gutes Geld, dann halte ich es einfach für brutal wichtig, Immobilien zu nutzen, weil du kriegst von der Bank Geld, ja, und das ist ja auch im Grunde unbegrenzt, wenn du die richtigen Immobilien kaufst. Du wirst immer wieder neues Geld bekommen. Aber wenn du dich damit nicht so beschäftigen willst, dann hast du ja irgendwie ein Problem, ja? Vielleicht willst du dich nicht mit der Materie tief auseinandersetzen und vielleicht willst du auch nicht dir überlegen, wo kriege ich jetzt eine Sondereigentumsverwaltung her? Wie muss ich diese führen und so weiter? Also diese ganzen Probleme, die dann auftauchen, und dafür gründe ich jetzt mit zwei oder drei anderen letztendlich auch zusammen ein Unternehmen, die sehr tief in dem Immobilienthema drinstecken, die sehr mit Passion in dem Immobilienthema drinstecken. Und da ist unser Ziel einfach, Immobilien zu vermitteln für Leute, die sich mit Immobilien nicht so hart beschäftigen wollen. Aber wie du sagst, ich glaube, unser großer Vorteil ist, am Markt gibt es so viel schwarze Schafe, ja, gerade in diesem Bereich Vertriebsimmobilien. Und da wollen wir sozusagen uns anders positionieren.
Ja. Okay, jetzt den Vergleich zu Aktien. Wann ist der Use Case Aktien, wann ist der Use Case Immobilien? Oder wie fühlen sich die im Vergleich für dich an?
Ist tatsächlich etwas, was ich gerade stark überlege. Ich habe jetzt wieder viel Geld. Was heißt immer viel? Viel ist ja immer relativ, ne? Aber so
noch 5, ein Ferrari.
Ja, ich habe so 500.000-600.000 Euro zum Investieren gerade frei und ich überlege mir stark, was ich damit mache. Kaufe ich jetzt selber Immobilien und kaufe mir wieder irgendwie Arbeit ein? Habe ich nicht so Lust drauf, ja. Vielleicht kaufe ich ein paar Einheiten und mache das über so ein Full-Service-Projekt, wie ich gerade besprochen habe. Oder gehe ich in Co-Investment wieder ein, wo ich aus 500.000 5 Millionen mache und das mal jetzt mal größere Mehrfamilienhäuser oder Objekte kaufe. Und in diesen Überlegungen, und deswegen auch mein Zitat gerade, ja, wer viel Geld verdient, inzwischen verdiene ich viel, also ich würde sagen, dieses Jahr bin ich Einkommensmillionär. Das heißt, ich kann so 70.000 Euro im Monat bestimmt sparen. Und wenn ich 70.000 Euro spare im Monat und das in Aktien anlege, dann habe ich meine Ruhe, baue aber trotzdem enorm was auf über die Jahre, ne? Also da wird ja extrem was entstehen bei dieser Höhe. Oder mache ich Immobilien, wo ich dann eben deutlich nochmal stärker hebel die ganze Zeit. Aber auf der anderen Seite weiß ich oder fühle ich, dass da auch wieder andere Herausforderungen und potenzielle Bauchschmerzen auf mich zukommen, die gegebenenfalls wieder dafür sorgen, dass ich mich weg von meinem Hauptthema beschäftige, also meiner wahren Passion und das am Ende die wichtigste Stunde und dieses Umfeld zu kreieren, ja. Und das sind so meine Gedanken. Also ich würde immer jedem raten, der sozusagen noch in dieser guten Einkommensklasse ist, der muss einfach in Immobilien investieren, weil es einfach der größte Vermögenshebel ist.
Ja. Okay, jetzt lass uns, ich habe es so ein bisschen scherzhaft formuliert, ich möchte schon noch über das Thema Ferrari sprechen,
ja.
Weil ich mir selber ein paar Jahre her einen Porsche gekauft habe, war immer mein Traum, nicht ihn zu haben, sondern ihn tatsächlich zu fahren. Ich bin dann auch auf die Rennstrecken gegangen. Ich habe mir einen Coach organisiert, habe versucht, besser zu werden und so. Es hat mir große Freude gemacht und ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken im Vorfeld gemacht. Also für mich war erst mal klar, ich muss dieses Auto Cash bezahlen und nicht finanzieren. Und ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wann ist ein wirklich solider Zeitpunkt, dieses Auto zu kaufen. Nicht, wann kann ich es irgendwie gerade so realisieren, das hätte ich wahrscheinlich auch mit meinem Angestelltenjob irgendwie hinbekommen, sondern wann ist der richtige Zeitpunkt, damit ich mir auf der einen Seite sage, boah, du hast echt was geschafft und du wolltest das schon immer haben und jetzt darf sich das gut anfühlen, dass du A, diesen großen Betrag überweist, B, auf der Rennstrecke es plötzlich heißt, du brauchst neue Reifen und neue Bremsen und weiß man, dass das auch ein paar tausend Euro kostet, ne? Und das geht sehr, sehr schnell auf der Rennstrecke. Und ich weiß noch, wie ich da auf der Rennstrecke stand, unfassbar glücklich war, dass ich das jetzt erleben darf und noch so Restzweifel hatte, ob das schon okay ist, dass ich das mache. So, ja, also ob das einfach passt zu dem, also zu der Größenordnung an Geld, die ich verdiene, zum Zeitpunkt im Leben, hätte das noch 3 Jahre warten können oder ist es zu spät, warum habe ich es nicht vor 3 Jahren gemacht, weil so ist ja gut gelaufen die nächsten Jahre auch, also hätte ich vielleicht auch früher machen können. Weiß nicht, was dein Ferrari jetzt kostet, aber ist auf jeden Fall mit Sicherheit eine teure Sache. Wann darf man aus deiner Sicht und wann sollte man sowas machen?
Ja, da habe ich einige Gedanken zu. Also erstmal, wie kam es zu dieser Ferrari-Bestellung auch und diese Fragen habe ich mir natürlich auch gestellt. Ich komme aus Berlin. In Berlin gibt's Menschen, die tun sich mit ihren 8 Cousins zusammen und leasen so ein Auto. Mhm. Und dann darf jeder mal jede Woche den Kudamm rauf und runter fahren und da auf die Kacke hauen. Ne? So ein Ferrari-Fahrer wollte ich nie sein. Ja, deswegen diese Gedanken des Verhältnisses habe ich schon auch. Das ist so entstanden, dass ich auf einmal die Möglichkeit hatte. Bei Ferrari gibt es ja gewisse Modelle, die kannst du nicht einfach so mal eben bestellen. Und ich bin seit vielen, vielen Jahren bei Ferrari sozusagen in der Community mit drin. Warum? Weil ich einer der größten Ferrari-Kunden Europas kenne und der hat mich da reingebracht, weil er gemerkt hat, Maurice, dein Job auf Instagram, der inspiriert mich, du lieferst immer tolle Buchausschnitte und du bist ja so ein Autonah, komm, ich hol dich dazu. Und dann habe ich tatsächlich diese Frage mal auf so einem Ferrari-Treffen, ich habe mir dann immer ausgeguckt, wo sitzen wahrscheinlich die größten Ferrari-Kunden hier, weil ich das spannend fand, ja. Dann habe ich die mal gefragt, so beim Essen, du sag mal, ich überlege mir jetzt den ersten Ferrari zu kaufen. Und dann haben die sich so gewundert, haben mich angeguckt wie so ein Auto, als wenn ich keine Unterhose anhätte oder so, als wenn ich ein ganz komischer wäre, weil ich kein Ferrari hatte, weil da eben nur Ferrari-Leute saßen. Und dann meinte ich, wie hoch schätzt ihr denn überhaupt, wie muss denn so das Kapitalverhältnis sein, also zwischen Kosten des Ferraris und Vermögen? Also wenn ich das Auto 500.000 Euro kostet, zum Beispiel, und ich habe 5 Millionen Nettovermögen, ist das ein gutes Verhältnis? Und dann sagte einer zu mir, du Maurice, ich glaube, du wirst niemals einen Ferrari haben. Warum? Warum sagt er das? Weil wir Ferraristi, wir sind einfach total anders, wir sind emotional, ne? Die treffen so eine rationale Entscheidung nicht. Ja, und ja. Das haben alle am Tisch im Grunde bestätigt, aber ist natürlich jetzt auch verzerrtes Bild, weil ich nur mit den Erfolgreichen da saß, die sozusagen immer noch da sitzen an diesem Tisch, ja. All die anderen, die sozusagen über ihren Verhältnissen sich die Ferrari gekauft haben, die saßen da ja sozusagen gar nicht mehr bei diesen Treffen, ja. Und für mich war diese Möglichkeit, diesen Ferrari zu bestellen, so spannend, weil das immer ein Kindheitstraum für mich war. Und ich war im Zeitpunkt der Bestellung und bin es auch heute noch nicht so weit, diesen Ferrari erhalten zu dürfen für mich selbst. Weil wenn ich so einen Ferrari habe, dann will ich sozusagen in all den Bereichen ein Ferrari auch sein. Das ist wie so ein Bild für mich, ja. Also ich will persönlich ein Ferrari sein. Ich will finanziell ein Ferrari sein, ja. Das heißt, dieses Auto wird wahrscheinlich 500.000 Euro kosten. Warum sage ich wahrscheinlich? Weil du bei der Bestellung erstmal nur die Basisversion bestellst und die Konfiguration gibst du dann zum Baustart ab, ja. Also da machen die dann sozusagen nochmal einen fetten Upsell mit dir. Ich will im ganzen Leben ein Ferrari sein, wie ich mich gebe, wie ich mich entwickelt habe. Und dieses Auto soll für mich dann ein Zeichen sein. Und die Lieferzeit wurde angegeben mit 1,5 bis 2 Jahren. Und das fand ich spannend jetzt, diese Konstruktion. Also mir dieses Commitment drauf zu geben, eben jetzt auch finanziell zum Ferrari zu werden, persönlich zum Ferrari zu werden, ja. Und deswegen gebe ich jetzt Gas und sage immer, ich glaube, dass allein dieser Effekt, diese 500.000 Euro Kosten refinanzieren, bis der dann kommt, ja.
Geil, geile Begründung, ja. Ja. Also Druck hilft dir. Du machst ja aus Druck Diamanten, haben wir gelernt. Ja, genau.
Und ich musste erstmal 30.000 anzahlen und dann zahlst du nochmal 30.000 bei Baubeginn. Das heißt, du hast wirklich auch Zeit, in die Gänge zu kommen.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, cool. Okay, jetzt DWS, die wichtigste Stunde. Ich habe dich plötzlich irgendwann nur noch gesehen im Internet und fand das eben super inspirierend. Du hast eben eine Community ins Leben gerufen, in der es offensichtlich auch darum geht, sich zu committen und das auch kontrolliert wird, dass man sich um sich selber kümmert, die Persönlichkeit entwickelt. Das ist eine super spannende Community und hast passend dazu einen Podcast. Wir hatten es schon, 300 irgendwas Folgen gibt's, oder?
Ja.
Da arbeitest du immer raus, was die Leute erfolgreich macht. Jetzt gib uns mal deine Top 3, was diese Leute ausmacht.
Ja, ist ganz spannend. Ich habe darüber gerade gestern mein Buch abgegeben. Ich habe ein neues Buch geschrieben, wo ich im Grunde sage, das erfolgreichste Buch zum Thema Erfolg im Leben, würde ich sagen, ist Napoleon Hill. Der hat, ich glaube, mehr als 70 Millionen Bücher verkauft in der Zwischenzeit. Mhm. Dieses Buch ist erstmalig 1936 rausgekommen. Und Napoleon Hill wurde damals ja von Andrew Carnegie beauftragt. Ich glaube, einer der reichsten Menschen der Welt, mal die 500 erfolgreichsten damals Männer ausfindig zu machen in den USA und mal zu untersuchen, ja, was macht diese Menschen erfolgreich? Und ich glaube, der hat 20 Jahre gebraucht, um diese Interviews zu führen, weil der musste ja überall mit der Bahn hinfahren, ne? Oder was? Ich habe ja jetzt andere Möglichkeiten. Ich kann das ja online so wie mit dir jetzt hier machen. Und einen zweiten Vorteil habe ich gegenüber Napoleon Hill. Ich habe noch Studien, wissenschaftliche Grundlage. Und ich habe immer den Eindruck, wenn ich Bücher über Erfolg lese, und ich habe inzwischen mehr als 750 Bücher gelesen, dass das alles immer so ein wiedergekauter Mist ist, ja. Also irgendwie Umfeld ist wichtig, ist Disziplin ist irgendwie wichtig, Fokus ist irgendwie wichtig. Aber ist das tatsächlich so, ja? Ist das wirklich so? Und kann man das auch wissenschaftlich belegen? Und darüber geht mein Buch. Und in meinem Buch habe ich insgesamt 13 Faktoren jetzt rausgearbeitet. Und dieses Buch kommt im Sommer raus und heißt Erfolg ist kein Zufall. Also da müsst ihr euch tatsächlich gedulden, wenn ihr diese Faktoren erfahren wollt, Marco.
Okay, okay, okay. Kannst du mir ein, zwei verraten vielleicht?
Ja, ich kann natürlich einiges verraten. Was finde ich sehr spannend? Also ich selber sage ja immer, Umfeld ist ein brutal wichtiger Erfolgsfaktor. Mhm. Umfeld ist alles und gleichzeitig ist auch alles Umfeld für mich. Aber gerade so die menschlichen Beziehungen. Und wahrscheinlich kennst du auch den Satz, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Und auch diesen Satz, den hört man ja immer wieder. Und dem bin ich mal auf den Grund auch gegangen. Und ich habe eine Studie gefunden von Mark Ronofetter heißt der hat mal in den 70er Jahren eine Studie gemacht und das fand ich ganz interessant. Der hat nämlich rausgefunden, was im Grunde unser Leben besonders prägt, gerade auf beruflicher Erfolgsebene, sind gar nicht unsere starken Verbindungen. Also der unterscheidet so ein Stück weit unter starke Verbindungen, das wären jetzt die 5 Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, und schwachen Verbindungen. Und er hat im Grunde rausgefunden, dass unsere schwachen Verbindungen oft einen viel, viel größeren Einfluss auf unseren beruflichen Erfolg haben. Also als Beispiel, weiß ich nicht, deine Mutter wird dir wahrscheinlich nicht die Tür aufgemacht haben zu irgendeinem Business-Thema oder so etwas, ne? Mhm. Aber in einem Netzwerk, vielleicht wurde dir da schon mal die Tür aufgemacht zu einem Geschäftspartner, ja? Und das finde ich so spannend, dass im Grunde in diesen schwachen Verbindungen, die wir alle haben oder auch eingehen können, also in diesem Netzwerkaufbau, was wir auch gestalten, dass da im Grunde sehr viel Potenzial liegt. Also Umfeld, Netzwerk sehe ich als großen Faktor an, weil es einfach so eine krasse Auswirkung hat. Und ich habe es auch letztens selbst bei mir gesehen. Bei mir war die wichtigste Stunde war so eine Truppe zu Weihnachten, die gesagt hat, komm, lass mal so eine zuckerfreie Challenge machen. Und ich habe gesagt, ich liebe so körperliche Challenges, mich herauszufordern. Ich habe gesagt, okay, let's do it, aber nicht zu Weihnachten, nicht im Dezember, ja. Und die haben sich nicht aufhalten lassen von mir und haben es natürlich trotzdem gemacht. Und ich bin in so eine WhatsApp-Gruppe mit rein, weil ich das spannend fand, was die machen, aber ich habe nicht mitgemacht, ne? Und ich habe einfach in so einer beiläufigen WhatsApp-Gruppe Menschen beobachtet, die immer wieder gezeigt haben, ey, schon 4 Tage ohne Zucker und guck mal dieses Rezept und das haben wir gegessen, hier ist kein Zucker drin, kein Zucker, ja. Und nach 2 Wochen habe ich festgestellt, ich fühle mich gerade ertappt, wie ich so ein Stück Schokolade esse.
Ja.
Und dann ist mir wieder klar geworden, ey krass, wenn so eine beiläufige Gruppe an Menschen, mit denen du gar nicht agierst, mit denen du gar nichts mitmachst, ja, schon Auswirkungen auf dich hat, dann musst du dir mal vorstellen, was noch alles Auswirkungen in deinem Umfeld auf dich hat. Und deswegen glaube ich, ist Umfeld ganz, ganz stark. Ein zweites hast du gefragt. Ich glaube tatsächlich, so etwas wie Beharrlichkeit, dranbleiben. Ich habe dazu mal eine spannende Podcast-Statistik gefunden. Da gab es zum damaligen Zeitpunkt, inzwischen gibt es viel mehr, gab es 2 Millionen Podcasts. Und von diesen 2 Millionen Podcasts, die da draußen waren, da hatten tatsächlich nur 10% der Podcasts mehr als 3 Folgen veröffentlicht. Das heißt, 90% der Menschen haben aufgegeben mit ihrem Podcast nach weniger als sozusagen 4 Folgen. Haben nicht weitergemacht, weil die gemerkt haben, ey, ich bin nicht erfolgreich. Und jetzt spannend, von den restlichen 10% haben wiederum 90% aufgehört nach weniger als 20 Folgen. Mhm. Ne, das heißt, du gehörst automatisch schon zu den erfolgreichsten 1% im Bereich Podcast, wenn du einfach nur weitermachst.
Wenn du 21 Folgen aufnimmst.
Ja, genau. Und ich glaube, das können wir einfach bildhaft mal nehmen für jeden Bereich. Ich glaube, auch beim Thema Immobilien wird es so sein. Wenn du mal einfach, mach doch mal 10 Jahre am Stück Immobilien. Jetzt als Beispiel, man lernt bei euch Immocation mal die Basis von Immobilien. Wie funktioniert das ganz das Ganze? Dann geht man in die Umsetzung, kauft die erste Einheit. Und wenn man das Ding jetzt mal die nächsten Jahre, meinetwegen die nächsten 5 Jahre durchzieht, dann kann man aus meiner Sicht mal einen Schnitt machen und sagen, will ich damit weitermachen oder nicht, ja? Aber ihr werdet es wahrscheinlich bei euch auch sehen, da fangen viele an und X%, die haben nicht mal die erste gekauft und hören schon wieder auf, ja? Und das, glaube ich, trennt am Ende so ein Stück weit die Spreu vom Weizen, dieses Dranbleiben, dieses auch mal durchziehen.
Ich glaube auch, weil der Weg, den man beschreitet, nicht linear ist. Das steckt ja auch in den Podcast-Folgen drin. Man würde ja quasi erwarten, ich bin hier und will mit meinem Podcast hierhin oder was auch immer ich mache, Immobilien, und ich mache 3 Folgen oder ein Immobilienprojekt oder so, und dann erwartet man quasi, dass ich will hier hin und hier, und diese Kurve ist linear. Sie ist aber ein Hockeystick. Das heißt, du musst sehr, sehr lange für sehr wenig irgendwie einfach dranbleiben, und dann wirst du sehen, ob das A, dir Freude macht, und B, ob das wirklich abhebt. Aber es ist immer der Hockeystick. Also ja. Es kann mir kein erfolgreicher Unternehmer, in welchem Bereich auch immer, habe ich noch nie einen getroffen, der mir sagt, ja, das lief linear. Ich habe angefangen und Jahr 1, Jahr 2, Jahr 3 hatte die gleichen Wachstumsraten, sondern das macht immer Sprünge und am Ende irgendwie so eine Hockeystick-Kurve. Und das ist halt wahrscheinlich für das Mindset sehr, sehr schwer. Man braucht ein sehr, sehr starkes Mindset, um genau das auszuhalten.
Du, da, ich sehe es auch bei meinem Podcast, ne? Ich habe wirklich mehr als 2 Jahre auf einem Niveau gependelt. Ganz gerade, ganz mal ein bisschen höher, mal ein bisschen runter, aber wenn man das durchziehen will, der Schnitt auf einem Niveau, und dann geht es auf einmal hoch. Also Kann ich mir auch nicht erklären, warum, aber diesen Hockeystick siehst du irgendwie immer und immer wieder.
Maurice, vielen herzlichen Dank. Wenn man sich näher mit dir beschäftigen will, falls man dich noch nicht kennt als Immocation-Podcast-Hörer, wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber wo geht man hin und hört deinen Podcast wahrscheinlich als erstes, oder?
Ja, also erstmal so, wie ich ja, was heißt groß geworden bin, mir folgen 31.000 Menschen bei Instagram. Ich glaube, bei euch sind schon über 100.000, ja, also deswegen kann ich das ja nicht als groß bezeichnen, aber wie ich diese Menschen alle erreicht habe, ist, indem ich sehr viel lese und täglich, und das mache ich heute noch, die besten Auszüge markiert, aufbereitet, teile. Das heißt, wenn du mir folgst bei Instagram unter mb-mauriceborg, dann liest du einfach parallel schon immer eine gewisse Dosis mit an guten Büchern der Persönlichkeitsentwicklung oder im Bereich Finanzen. Das sind so die beiden Themen, die mich einfach treiben. Und also gerne bei Instagram folgen. Ansonsten, ja, der Podcast Erfolg ist kein Zufall, mache ich mit großer Leidenschaft. Also erfolgreiche Menschen zu interviewen und mal dem auf den Grund zu gehen, was macht sie überhaupt erfolgreich und wie definieren sie überhaupt Erfolg? Ne? Weil auch das ist ja für jeden was anderes. Und ja, die 2 Dinge, LinkedIn mache ich weniger, also könnt ihr mir natürlich auch gern folgen, aber so Instagram und Podcast, ja.
Ja, super. Jetzt machen wir noch quasi ein bisschen Eigenwerbung. Du kommst auch aufs Immocation Festival. Ich freue mich sehr drauf. Da haben wir dieses Jahr eine Messe gemietet, nur für dich, ja, damit die Halle, damit die Halle groß genug ist. Genau, immocation.de/festival gibt es Tickets, da kann man dich dann quasi auch live sehen. Genau. Maurice, vielen herzlichen Dank für das großartige Gespräch.
Also ganz kurz noch, ne, zum Immocation Festival. Ich habe es dir ja auch gesagt. Ich finde so geil, was ihr da auch macht. Und auch diese ganze Idee jetzt mit dem Immocation Festival, auch diese Veränderung jetzt zu diesem Jahr nochmal, finde ich genial. Und ich will auch mit die wichtigste Stunde da voll antanzen. Und mein Ziel ist ja, dass wir tatsächlich mit 500 Mitgliedern aus dem Netzwerk auch kommen. Und ich kann es nur jedem empfehlen, aber das wird in deinem Podcast wahrscheinlich schon jeder wissen. Aber ich finde es einfach sau cool.
Vielen, vielen Dank dafür, Maurice. Mach's gut. Bis bald. Ciao.
Bis bald. Ciao, ciao.